and Stone Cold Steve Austin. Listen to Plows and Griffin. That's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Bonus-Mini-Plauschangriff-Podcast außerhalb der Reihe. Das heißt, der reguläre Zwei-Wochen-Rhythmus mit den Casts wird eingehalten, aber wie im letzten Podcast versprochen, wo es ja die Gaming-High- und Low-Lights des Jahres 2020 verschiedener Redaktionsmitglieder gegeben hat, hatte ich noch ein bisschen was nachzuholen, das terminlich nicht mehr in den letzten Cast gepasst hat. Und bevor ich es euch noch dann hinten überfallen lasse, hier mein kleines Gespräch über die High- und Low-Lights von Kollege Etienne. So, dann wären wir hier wieder mit noch einer weiteren Session. So viele Leute immer in wechselnder Wirkung vor den Mics. Wobei, ich kann mein Gegenüber gerade nicht sehen. Ich höre mal kurz in den Äther rein. Wer befindet sich denn da?
Hallo Gregor, mein Name ist Etienne Gade und ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast, ob ich noch dabei sein kann. Ich liebe den Plauschangriff und wir kommen immer so selten dazu, ne?
Der einzige unartige Etienne Gade, ja, du hast absolut recht, Ede. Also ich muss das im neuen Jahr einfach mal vernünftig anstoßen mit den ganzen Einschränkungen, die wir hatten. Ich glaube, wir haben auch schon länger nicht mehr so zusammen gecastet und haben das eigentlich auch so viel in der Vergangenheit gemacht. Ja. Du bist aber auch ja ganz gut dabei, castmäßig. Also zumindest hast du ja noch ein paar Satz-Outlets.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich liebe einfach Podcasts. Das ist wirklich mein Favorite-Ding. So. Und ich sag auch immer zu, wenn einer fragt, willst du beim Podcast mitmachen? Immer.
Ja, sehr schön. Ede, was ich eingangs kurz gesagt habe, ja, ich versuch's immer jedes Jahr nochmal zu machen am Ende des Jahres, wenn man nicht dazu kommt, zwischen Tür und Angel in verschiedenen Formaten, Game Talk oder sowas mal zu quatschen, podcastmäßig einfach, wenn Jahr vorbei ist, mal sacken lassen, mal gucken, was gab's für Spiele, was hat man gezockt und insbesondere jetzt 2020, ich meine, du machst ja auch sowieso sehr, sehr viel on air, musstest dich auch darauf umstellen, dass du auch dann viel wieder von zu Hause machst. Allgemein, wie war dein Eindruck 2020, hast du da mit allen Umständen mehr gezockt als vorher oder ist das irgendwas, was sich ergeben hat?
Nee, ich würde sagen, 2020 war eher ein ziemlich lowes Zockjahr so. Also es gab jetzt eigentlich nicht so wirklich einen krassen Titel, vor allem privat, den ich jetzt irgendwie so komplett, glaube ich, durchgesuchtet habe. Also ich habe auf dem Sender Final Fantasy VII Remake halt gezockt und Demon's Souls angefangen, was wir ja jetzt gerade beendet haben. Und ansonsten habe ich nicht viele Spiele so von Anfang bis Ende durchgezockt. Und auch sonst war da nichts dabei. Also da waren schon gute Sachen dabei, aber da war jetzt nichts dabei, was so es in meine All-Time-Highs, glaube ich, geschafft hätte. So, wo ich sage, okay, das war so ein Spiel für die Ewigkeit oder so. War irgendwie nicht so ein prickelndes Jahr. Keine Ahnung.
Bist du denn irgendwie mit der Absicht reingegangen, so hey, wenn jetzt tatsächlich Lockdown, Pandemie, mehr Zeit zu Hause verbringen, die man natürlich auch für sehr viele andere Sachen aufwenden kann, insbesondere mit Familie und allem drum und dran, war da irgendwie die Absicht, hey, wenn das kommt, jetzt endlich mal Zeit zum Zocken haben und das hat sich nicht ergeben? Also hat es sich potenziell auf irgendwas gefreut, was auch immer es sein könnte?
Gute Frage. Also natürlich ist zu Hause zocken bei mir immer so eine Sache wegen Family und so. Und ich kann halt mit den kleinen Kids nicht alles zocken. Also ich kann nicht einfach Last of Us irgendwelchen Leute aufschlitzen, während dann ein Dreijährige daneben steht. Das heißt, das ist schon schwierig. Ich kann das dann nur machen, wenn die schon pennen und dann ist nicht mehr so viel Zeit. Dann will man auch noch Quality Time mit der Frau verbringen und dann bleibt schon nicht mehr so viel Zeit, um zu zocken. Und gerade wenn das große, lange Spiele sind, dann ist das, da kommst du einfach nicht so schnell voran. Ich habe natürlich vieles angezockt. Ich weiß gar nicht hier, wie heißt das Kojima-Spiel nochmal? Death Stranding. Kam das 2020 raus?
Das kam 2019 raus, aber okay. Ich glaube, viele Leute haben es einfach, weil es so lange gedauert hat, entweder 2020 gespielt oder wie Simon und Nils spielen es 2021 dann weiter.
Ja, so solche Spiele, die man dann irgendwie mal antestet und aber irgendwie das Gefühl hat, boah, nee, das ist jetzt wahrscheinlich da muss ich richtig viel Zeit und Aufwand reinstecken. Das geht mir gerade so ein bisschen weg, weil ich mag ja eigentlich so Rollenspiele, also schon so Spiele, wo man, weiß ich nicht, 40 bis 100 Stunden reinlöten kann. Und das muss, da muss dann alles passen. Da muss dann, deshalb war zum Beispiel auch Persona so ein Ding, was mir eigentlich super gefällt und eigentlich alles hat, was ich mag. Aber manchmal musst du da irgendwie 3 Stunden am Stück zocken, um abspeichern zu können oder so. Also jetzt noch nicht in der, bei Royal weiß ich es nicht, aber bei dem normalen. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann, bevor ich zocke, dann oft überlege, naja, nee, ich habe jetzt aber, also eine 3-Stunden-Session wird's jetzt eher nicht. Und dann zocke ich vielleicht doch lieber sowas wie Call of Duty oder FIFA, weißt du, wo du einfach mal so rein, ein bisschen zocken, raus, fertig.
Ja, also, genau, die, ja. Vor allem die Spiele eben, wie du sagst, ne, wenn du mal, um sie richtig auf dich wirken zu lassen, wirklich mehrere Stunden spielen müsstest. Und ich merk's auch so, sowas wie Bethesda-Sachen, wenn ich mal so Tage habe, wo ich vielleicht mal eine halbe oder gar keine Stunde theoretisch hätte, wo ich irgendwo am Abend mal kurz was finden muss und dann zocken möchte, dann lohnt sich's auch nicht wirklich, da wirklich anzufangen, weil du bist noch nicht drin und musst gleich wieder raus, ne, und schon kannst dich nicht drauf einlassen.
Und es ist auch so, ich habe das ja auch in diesem einem Game-2-Beitrag gesagt, so, wer hat noch Zeit für ganz okay oder gut oder ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, so 70% Spiele oder so, weiß ich nicht, so 80% Spiele. Also klar, bei 80% Spielen ist für mich immer so ein Liebhabertitel, da kann dann so jemand, der da wirklich drauf Bock hat, der zockt das, aber ich habe eigentlich nur noch Zeit für überragend. So, ich zock eigentlich nur noch die Spiele, die man wirklich zocken muss. Ich sag jetzt mal sowas wie Breath of the Wild, ja. Das habe ich auch komplett durchgezockt. Habe ich übrigens dieses Jahr, 2020 habe ich es durchgezockt. Das sind dann so Spiele, die ich auch zocke. Aber wenn jetzt da irgendwie Far Cry 50 oder sowas, das ist dann so, das macht sicher Spaß und wenn man da Bock drauf hat und so, aber das lockt mich nicht mehr auf die Couch. Das reicht mir dann einfach nicht mehr. Ich will die ganz besonderen Spiele noch. Es kann auch ein Indie-Titel sein, es kann irgendwas sein, wo ich sage, das ist was Neues, was interessiert mich noch oder so. Oder es ist irgendwas, was du halt einfach schnell reinschmeißen kannst. Ein Beat'em-up, ein, weiß ich nicht, oder ein Shooter oder irgendwie sowas. Aber
also, hast du die Gelegenheit, jetzt, wo du Beat'em-up sagst, mal in Streets of Rage 4 reinzuschauen, Interesse halber? Hast du da die Zeit gefunden?
Habe ich ein bisschen gezockt tatsächlich auch, ja. Weil ich ja auch großer Fan war. Streets of Rage, es war ja so ein bisschen das Spiel, das damals für mich das Mega Drive. Also das war so, das habe ich im, wie hieß der Laden, in Frankfurt, das waren ein Videospielladen in so einer kleinen Seitenstraße.
Den hast du häufiger mal erwähnt, das war nicht Zap oder sowas.
Nee, es war nicht Zap Games, es war so ein anderer, der war aber auch relativ bekannt, der hatte auch Annoncen in den ganzen Videospielzeitschriften. Ah, ich habe den Namen vergessen. Aber und da war ich und der Typ, der hatte da einen Mega Drive ganz neu, ich glaube sogar ein japanisches, ich weiß es nicht. Oder war es ein Genesis? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er da Streets of Rage gezockt und ich habe das Spiel gesehen und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Das ist ja so geil. Brauchte dann einen Mega Drive. Das war so der System Seller für mich, Streets of Rage. Wobei Sonic war, glaube ich, sogar noch vorher, habe ich sogar noch vorher gesehen. Und das fand ich auch krass. Ja. Das sind übrigens Zeiten, die, also das Gefühl von damals, was ich mit Videospielen damals hatte, das ging, ich würde mal sagen, so bis in die PlayStation 1-Ära, wo so Spiele noch irgendwie anders auf mich gewirkt haben, als das heute ist. Also klar, ich habe auch heute noch Spaß mit Spielen, aber nicht mehr in der Form, in der ich es früher hatte. Also so ein, wenn ich an so ein Final Fantasy 6 denke, auf dem Super Nintendo, da kann ich teilweise jetzt noch, obwohl das weiß ich nicht wie, 30 Jahre her ist oder so, kann ich teilweise mich an Dialoge oder Kämpfe oder einzelne Szenen komplett erinnern, weil das so intensiv auf mich gewirkt hat irgendwie.
Ja, ey, ich beschäftige mich ja sowieso noch sehr viel mit den ganzen Retro-Sachen, nicht nur von den Sendungen her, auch vom Interesse her aus, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Bei manchen Sachen komme ich dann auch schnell wieder rein, aber es ist der Ort und die Zeit, die sowas dann mitbestimmen, ne? Und das sind die Erlebnisse, die dich früher geprägt haben und das muss auch nicht heißen, oh, da wächst man dem heraus. Es sind einfach viele Erfahrungen, die man mitgenommen hat, ne? Und die Erinnerung an sowas ist oft das Schönste, was man sich erhalten kann und man kann das nicht unbedingt mit bessere Technik, anderen Ansätzen oder nochmal zu den alten Spielen zurückgehen, aufwiegen, sondern das ist das, was so einen mitgeprägt hat. Ne? Und man muss nicht zwangsläufig immer diesem alten Hoch hinterherjagen, sondern die Erinnerungen sind auch ganz schön.
Ja, und es ist halt auch einfach schwer, wenn man so lange zockt wie wir und so viel, auch dann noch von Berufswegen her, ja, also wirklich irgendwie fast jedes Spiel mal gezockt hat, zumindest wenn das so im Dunstkreis der Sachen liegt, die einen interessieren, dann wird es natürlich auch immer schwerer, sage ich mal, ja, neu beeindruckt zu werden. Also, ne, ich habe Kumpels von mir, die sind so Gelegenheitszocker, die haben vielleicht noch eine PlayStation 3 zu Hause und kaufen sich dann mal, wenn sie irgendwie im Mediamarkt sind, sehen sie dafür 10 Euro irgendwie ein Spiel, was schon 5 Jahre alt ist, und kaufen sich das und zocken das dann und haben dann auch irgendwie mega Spaß. Die sind, man ist da so nah dran, ja, und ist dann, man hat dann so eine, es ist schon fast so eine Berufskrankheit, dass man da nicht mehr so alle Spiele genießt. Deshalb sage ich auch immer zum Beispiel, die Leute sagen, ja, ey, Elden Ring musst du auf dem Sender zocken. Oder diese, da sage ich halt, ja, das ist eigentlich so ein Spiel, da freue ich mich so krass drauf wie als Kind auf irgendwas, ja, und das will ich eigentlich dann so für mich. Ja, ich meine, es ist natürlich ein Interessenskonflikt, aber das, es gibt schon eh so wenig Spiele, wo ich mich freue, nach Hause zu kommen und die zu zocken. Und ich will das nicht dann so montags bis freitags 14 bis 16 Uhr oder 18 bis 20 Uhr zocken, sondern ich will das einfach dann zocken, wenn der Need da ist, sozusagen.
Ja, perfektes Beispiel eigentlich, da können wir auch mal konkret drüber quatschen, weil du hast Final Fantasy VII Remake erwähnt und da warst du in meinen Augen nicht in der beneidenswerten Situation, eben es auf dem Sender zu spielen, mit natürlich Homestreaming und allem, was dazu kommt, aber das ist natürlich ein Spiel, wo ich auch mich drauf gefreut habe, das auf mich wirken zu lassen, und ich hatte es auch mal privat als auch als Let's Play danach beim zweiten Durchgang nochmal gemacht, einfach um auch dann nochmal ein bisschen Content damit zu generieren. Aber so ein Spiel, was du dann zu, was viel von, also dich geprägt hat in der Vergangenheit, wo du dich auch drauf gefreut hast, jetzt was aber dann neue Sachen ausprobiert, das mitten im Publikum spielen zu müssen, sozusagen, die auch noch in diese Feedback-Schleife mit reinkommen, also nichts dagegen, dass natürlich du mit Leuten dann gemeinsam spielst, aber für mich ist es auch nicht unbedingt das ideale Erlebnis, ne, weil dann wird jede kleinste Eigenheit, die du probierst, oder Experimentierfreude fast im Keim erstickt, da du ja parallel auch noch nicht nur das Feedback hast, sondern auch das Entertainment und alle Sachen dran müssen, und dann nimmt man sowas auch ganz anders wahr, oder?
Ja, total. Und also man spielt Let's Plays auf dem Sender, oder wenn man streamt, spielt man einfach anders, als wenn man privat alleine zockt. Und ich habe eine sehr komische Spielweise, also das weiß ich auch, weil ich so, ich sag immer, ich will das Drachenschwert plus 5 finden, ne? Aber ich suche wirklich, ich lasse mir viel Zeit, ich guck immer in jede Ecke, ob da nicht noch ein Geheimgang ist und unter jeden Topf. Und das ist, glaube ich, das kann auch nervig sein, weil wenn du 50 Mal um eine Ecke gehst, da ist nichts, dann werden die Leute natürlich irgendwann als Zuschauer sagen, ja, da ist nichts, guck doch nicht. Aber bei mir ist es einfach so, ich bin sehr gründlich so, gerade so bei Rollenspielen oder so. Ich will da nicht irgendwas verpassen oder so. Das kommt noch von früher, von den JRPGs, die ich gezockt habe, wo wirklich auch viel versteckt war einfach, ja, wo du wirklich viel entdecken konntest, was heute vielleicht nicht mehr ganz so gang und gäbe ist. Aber das ist so in mir drinne. Und auf der anderen Seite interessieren mich aber zum Beispiel Dialoge nicht mehr so sehr, oder Cutscenes. Da klicke ich auch gern mal irgendwie weg, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß eh, worum es geht, dann brauche ich jetzt nicht noch 10 Minuten Theatralik, sondern dann weiß ich, okay, sie ist traurig, er ist wütend und sie wollen jetzt die Jagd aufnehmen. So, und dann brauche ich aber jetzt nicht unbedingt das zu Ende gespielt. Ne? Würde ich dann vielleicht sogar wegdrücken. Und so gibt's so ein paar verschiedene, ja, Gewohnheiten, die man eben dann nicht macht oder macht bei einem Let's Play. Ich hatte ja auch die große Diskussion zum Beispiel mit der Sprachausgabe. Ich würde halt never ever auf Deutsch spielen, egal wie gut die Synchro ist. Also entweder ich zock's im Original mit Untertiteln, also auf Japanisch und mit Untertiteln, oder ich zock's im Englischen. Aber ich mag einfach keine deutschen Spiele-Synchros. Und es gibt zwar welche, die sind weniger schlecht als andere, aber ich find's unterm Strich immer nicht so geil. Und hätte es auf jeden Fall auf Englisch gespielt, aber die Leute wollten es halt auf Deutsch. Und dann habe ich da hin und her geschaltet und war bis zum Ende hin eine unglückliche Entscheidung. Und ja, wie du es auch schon sagst, ne, dass alles kommentiert wird, wenn man schlecht ist und wenn man irgendwie zeigt, dass man irgendwas noch nicht verstanden hat oder so. Also gerade bei Final Fantasy VII Remake habe ich, glaube ich, wirklich erst im letzten Drittel das Kampfsystem einigermaßen gecheckt. Also nicht das Kampfsystem gecheckt, aber wie man es spielen muss. Dass du halt wirklich quasi einen Charakter nimmst, gibst dem Befehl und dann switchst du zum nächsten und der macht dann das. Ich bin immer am Anfang auf einer Figur geblieben und bin davon ausgegangen, dass die anderen schon irgendwas Gescheites machen werden, wenn ich auf der einen Figur bleibe. Aber das Spiel ist halt so gemacht, dass du im Prinzip, die wollen, dass du switchst, die Charaktere, und denen Befehle gibst. Ja.
Genau, damit's ans Klassische erinnert. Ja, vor dem Dilemma stand ich auch. Wir haben ja auch diesen Launch-Event gemeinsam gemacht und deshalb hatte ich das Glück, das vorher einmal durchzuspielen. Aber mir ging's genauso. Erst kurz vor Ende hat das so halbwegs Klick gemacht, dass ich wusste, okay, ich kann mich nicht wie bei anderen Spielen auf die KI verlassen und jetzt springe ich ein bisschen rum und mache Action, sondern ich muss das anders zocken und habe mehrere Kämpfe und so weiter geübt. Und dann macht es tatsächlich irgendwann mal Klick und du findest da auch den Spaß dran, was tatsächlich ein ganz cooles Kampfsystem ist, aber auch entsprechend eine Tiefe hat, ne? Und das von dem Publikum machen zu müssen, wo dieser Findungsprozess nochmal da ist, die eventuell dann entweder die Zuschauer dann eine andere Auffassungsgabe haben oder das schneller kapieren oder andere Let's Player gesehen haben, die natürlich dann aus dem FF nichts anderes machen, außer die Dinger perfekt durchzutakten, dann geht das auch so ein bisschen auf die Motivation, kann ich mir vorstellen.
Ja, sowieso. Also ich bin ja eh schon nicht der beste Zocker, das weiß ich auch. Ich mache ja auch viel Quatsch und brauche vielleicht auch mal 3 Versuche, wo es andere in 2 oder einem Versuch schaffen. Aber mich nervt's halt, wenn Leute dann auch nur so am Abhaten sind und dieses klassische Ding, wenn man Wer wird Millionär guckt und sagt, ah, ist doch voll einfach. Ja, aber wenn du halt da auf dem Stuhl sitzt, ist es vielleicht nochmal was anderes. Und es ist natürlich immer einfach, irgendwie am Bildschirm irgendwas zu kommentieren. Ich weiß, ich mache das selbst, wird mir auch immer zu Recht auch um die Ohren gepfeffert, wenn ich Fußball gucke und sage, spiel doch den 5-Meter-Pass, ja. Aber das sind halt auch dann in dem Sinne Profis, die Millionen kriegen, um den 5-Meter-Pass zu spielen. Und kann man das vielleicht noch mehr erwarten. Ich bin quasi Videospielrentner und deshalb mag ich das nicht, wenn dann das setzt mich irgendwie dann unter Druck und dann ist schon nicht mehr so dieser Spaß dabei, ja.
Mhm. Ja. Trotz der ganzen Situation, was hast du denn aus Final Fantasy VII Remake mitgenommen? Ne? Hattest du dabei genug Spaß oder mit den ganzen Änderungen, die vor allem dazu gekommen sind, was die Story und so weiter angeht, ist ja auch immer noch die erste Episode, keine Ahnung, in wie vielen Jahrzehnten die zweite kommt und was auch immer sie da macht. Die Meinungen sind so ein bisschen gespalten. Ich bin selber recht positiv daraus gegangen, habe aber so leicht Grummeln im Bauch vor dem, was noch kommen mag und was die sich da alles ausdenken. Also nicht, dass es alles so ein bisschen in Richtung Kingdom Hearts und Donald fällt vom Himmel und macht tiefer platt und solche Geschichten da passieren. Das sind die Ängste, die ich mitgenommen habe. Ansonsten hatte ich persönlich aber ziemlich viel Spaß damit.
Ja, doch, unterm Strich hatte ich auch viel Spaß damit, habe auch mich diverse Male geärgert. Da kann man dann drüber streiten, ob das meine Unfähigkeit war oder ob vielleicht da auch nicht alles im Kampfsystem zum Beispiel, was auch was Kamera und so angeht, manchmal nicht so ganz glücklich war. Also da habe ich manchmal schon echt gestruggelt. Ich fand's unterm Strich, war es eigentlich schon eine ziemlich geile Neuinterpretation von dem alten Stoff. Aber wenn man halt Final Fantasy VII das Original kennt, dann fehlt einem natürlich noch was, ne? Also das ist so ein bisschen, das ist wie so ein Prolog. Und das wäre auch nicht so schlimm, wenn du wüsstest, dass das wie so bei einer Serie nächstes Jahr weitergeht. Aber du hast schon irgendwie fast ein Jahrzehnt oder was weiß ich drauf gewartet und musst dann jetzt wieder warten, bis es weitergeht und so. Das ist dann so ein bisschen unbefriedigend. Ich hätte dann halt schon gern noch weiter gezockt, in der Hoffnung, dass sich das Spiel dann auch öffnet, weil es halt schon sehr linear war. Also das ist mir schon ein bisschen negativ aufgestoßen, dass es eigentlich kaum wirklich was Großes zu erkunden gab und keinen wirklichen Freiraum. Ich würde mal behaupten, dass 80-90% der Leute, die das Spiel spielen, dass es bei allen ungefähr gleich aussieht, dass die mehr oder weniger das gleiche Equipment haben und die gleichen Zaubersprüche benutzen. Also das ist schon alles sehr geradlinig. Aber es hat dafür natürlich seine Stärken in der Inszenierung, im Storytelling und auch grafisch natürlich eine Wucht gewesen. Und ja, es ist so geworden, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Aber Final Fantasy verbinde ich halt auch immer mit dem Luftschiff über die Map fliegen, irgendwo in einem Wald landen, ein random Encounter kommt und da ist irgendwas, was du noch nie gesehen hast, das droppt irgendwas, was du noch nie gesehen hast und bringt dich in der Höhle am anderen Ende der Welt nochmal weiter oder so. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber
ja, also, eigentlich, wie du es gesagt hast, ist noch nicht wirklich viel passiert da. Ja. Und meine Hoffnung bleibt auch jetzt mit den neuen Konsolen, die da sind, die ja gerade so Open World mit der SSD länggrößere Gebiete oder sowas fördern sollen, dadurch, dass da nicht mehr so viel nachgeladen werden muss, hoffe ich auch, weil genau der Teil von Final Fantasy VII auf der Oberwelt unterwegs sein, zum Golden Saucer hin, unter Wasser mit dem U-Boot und so weiter und so fort. Diese ganzen Erkundungsgeschichten haben sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es wann auch immer der nächste Teil kommt für welche Plattform auch immer, dass es da auch in die Richtung geht. Wir können gerne aber auch mal, wenn wir eh schon eigentlich die ganz großen Titel waren, wirklich viel Remakes hier mit dabei. Und das andere Remake hast du auch schon erwähnt, dass du auch auf dem Sender mit Dennis gemeinsam gespielt hast. Edmund Denzel ist wieder zurückgekommen. Komplett andere Philosophie als Final Fantasy VII Remake, nämlich das Grundspiel ist eigentlich fast genau gleich, zumindest von dem, was ich sehen konnte, aber dafür ordentlich an der Grafikschraube gedreht. Demon's Souls, ne? Ein Spiel, das du sowieso selber gut kennst vom Spielen her. Auf dem Sender natürlich vergisst man mit den Jahren auch wieder was. Ihr habt's jetzt durchgespielt. Was ist dein Eindruck denn vom Demon's Souls Remake?
Ja, also für mich eigentlich so das beste Spiel des Jahres ist jetzt natürlich, kann man drüber streiten, inwiefern ist es überhaupt ein neues Spiel, weil es halt wirklich eigentlich eine 1:1 Umsetzung ist, außer einem grafischen Update halt. Aber also dieses grafische Update holt halt wirklich aus einem Spiel was raus, das schon zu PlayStation 3 Zeiten okay aussah. Also Demon's Souls war okay, war zweckmäßig, sah aber nie mega geil aus, hatte so ein paar gute Szenen, so mit den Drachen und so, aber war jetzt nie ein Spiel, das einen Schönheitspreis gewonnen hätte. Und dazu neue Animationen, 60 Frames, diese Backstab-Animation oder Parry-Animation und so, das hat dem ganzen Spiel gut getan. Also das hat ein eh schon gutes Gameplay nochmal so ein bisschen auf ein neues Level gehoben und war also genau das, was man sich eigentlich davon erwarten konnte. Für alle, die es schon kennen, glaube ich, war das trotzdem geil genug, weil es einfach so fresh nochmal aussah und auch mit den Geräuschen, zum Beispiel, wenn du dann einem Backstep gegeben hast und das hat dann so in den Knochen geknackt, das kam aus dem neuen PlayStation 5 DualShock da raus, das hat einfach schon auch Bock gemacht und es sah einfach so anders oder nicht anders, aber es sah trotzdem so fresh aus, dass du auch Interesse hattest, nochmal alles dir anzugucken. Und für Leute, die Demon's Souls nie gespielt haben, ist es halt einfach ein richtig guter neuer Souls-Titel, den du da zocken kannst, der für mich ja sozusagen diese ganze Sucht und ich sage immer Sekte überhaupt erst möglich gemacht hat, weil es halt der erste Teil war, den ich in der ganzen Souls-Reihe da gespielt habe. Und insofern, ja, ein wahnsinns guter Launch-Titel für die PlayStation 5. Also da haben die wirklich was richtig gemacht.
Ja, also finde ich auch sehr gut, dass sie tatsächlich bis zur PS5 gewartet haben, weil potenziell, das wurde ja schon seit Jahren danach geschrien, ja, ne, weil nicht jeder eine PS3 hat und ausgerechnet dieser Titel dann im PS3-Gefängnis dann sein muss, dass du ihn auf keiner anderen Plattform spielen kannst. Dann habe ich lieber die komplette Rundum-Erneuerung. Und was ich heute auch noch an Demons an sich als Spiel zu schätzen weiß, ist, dass es noch so ein bisschen die Ecken und Kanten hat, das Grobe, ne, für den ersten Versuch. Da ist eben noch nicht die komplett zusammenhängende Welt, sondern eher diese kleinere Levelstruktur mit kleineren zusammenhängenden Welten, aber dafür mehr Abwechslung drin. Die Systeme mit den Seelen und hier mit den Heil-Items, die, glaube ich, hier nochmal überarbeitet wurden. Also irgendwas so grob ungeschliffenes, eigenständiges ist noch dabei, das ich bei späteren Souls-Titeln ein bisschen vermisst habe, die natürlich, also ich würde persönlich für mich zwar das erste Dark Souls immer noch ganz oben sehen, weil ich finde, da hat die Formel tatsächlich am besten funktioniert, aber für mich wäre Demons direkt dahinter, ne? Und jetzt hast du das auch noch in diesem schönen Kleid auf der PlayStation 5 mit einer Konsole, die nicht sich anhört, als ob eine Turbine abgeht, und dann kannst du es im besten Fall, Du hast einen Beamer oder einen großen Fernseher, glaube ich, mittlerweile bei dir. Also konntest du in 4K spielen?
Ja, ich habe einen großen Fernseher, habe das auf 4K OLED. Also sah schon sehr, sehr schön aus. Und ja, was du sagst, stimmt natürlich. Und ich finde halt, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass Bluepoint auch nochmal alle Souls spielt. Also zumindest Dark Souls 1 würde ich mir von denen auch durchaus gerne nochmal remaken lassen. Aber ist halt die Frage, weil es kam ja da nochmal eine Neuauflage sozusagen, eine 60-Frames-Auflage für die Konsolen, und dann gab's ja noch hier die Dark Souls 2 wurde ja auch nochmal neu aufgelegt mit hier Scholars of the First
Sin. Of the First Sin, genau. Sin,
ja, und so. Also ja, ich weiß nicht, ob da noch was kommt, aber ja, mein Segen
haben sie. Sofern Bluepoint sich da austoben kann, es vernünftig macht und eben mit genug Abstand auch sagen kann, hey, wir machen nicht den kaputten Arkstone jetzt selber. Da war ja noch die Idee, dass hier dieses gecancelte Gebiet aus dem Original nochmal neu gemacht wird. Da hat ein Bluepoint aber, soweit ich gesehen habe, laut Interviews auch gesagt, hey, wenn da das von den Originalleuten nicht neu gemacht wird, das ist für uns, glaube ich, da würden wir zu viel abbeißen, ne? Und da packst du dich natürlich da auch in die Kritik, wenn du so als Portierungsstudio, die nicht die ursprünglichen Entwickler sind, selber da dran gehst und quasi eine andere Vision draufpackst. Und du weißt es ja auch am besten, Souls-Fans sind vielleicht die emotionalsten, ja. Dann alle.
Ja, es ist halt auch, du siehst es ja an den unzähligen Souls-like-Spielen, dass es halt selten was gibt, was wirklich an die Qualität der FromSoft-Spiele rankommt. Und selbst aus dem Hause FromSoft, wenn du dir Dark Souls 2 anguckst, wenn Miyazaki-san nicht selber Hand anlegt, ist es auch schon wieder. Also das ist halt so der Miyamoto von FromSoft. Und das merkt man einfach. Du merktest früher bei den Nintendo-Spielen auch, ob Miyamoto seine Hand im Spiel hatte oder nicht. Das waren dann keine schlechten Spiele, wenn er nicht dabei war, aber es war nicht die Genialität von einem Miyamoto. Und so sehe ich das bei FromSoft halt auch. Es ist halt einfach, Hidetaka Miyazaki ist halt da schon der für mich so der Godfather of Souls, und wenn der das Gameplay und das Leveldesign nicht supervised, kann es immer noch ein mega gutes Spiel werden. Aber man weiß da ja jetzt nicht, ob Bluepoint wirklich gute Leveldesigner sind. Die haben sich ja einfach eins zu eins darauf verlassen, das zu machen, was sie als Vorlage hatten, also das schön zu machen, was sie als Vorlage hatten. Aber das heißt nicht automatisch, dass sie auch wirklich eine Welt designen können, die genauso funktioniert und innovativ und kreativ ist wie FromSoft. Also du musst dir auch sowas wie, keine Ahnung, so ein Tower of Latria, sowas musst du dir erstmal überlegen. Ja, also das musst du dir vom Gameplay und vom Leveldesign und das dann noch in eine Lore einbinden und so. Das musst du ja auch erstmal alles machen. Das ist eben nicht so leicht getan, glaube ich.
Ja, nee, da bin ich absolut bei dir. Und ich bin gespannt, auf was erhoffst du dir denn? Du hast ja gesagt, Elden Ring ist eines, auf das du auf jeden Fall wartest. Hast du da gewisse Hoffnungen dran oder wirst du dich einfach überraschen lassen von dem, wenn mal an der Souls-Formel gedreht wird mit Open World und anderen Geschichten? Die werden schon wissen, was sie machen.
Ja, eigentlich schon, aber es treffen halt zwei komplette Gegensätze für mich aufeinander, weil ich bin überhaupt kein Open-World-Fan. Ich habe noch nie ein Open-World-Spiel zu Ende gespielt und bin gleichzeitig ein Hardcore-Souls-Fan. Also insofern ist es für mich total ein komisches, ambivalentes Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es verkacken, weil sie auch einfach gar keinen Druck haben im Sinne von, sie haben jetzt nicht schon irgendwie so à la Cyberpunk irgendwie Gameplay gezeigt und ein Release-Date oder so, sondern sie können ganz gemütlich eigentlich im Hintergrund auch gucken, was machen alle anderen an ihrem Spiel arbeiten, und haben aber auch genug Erfahrung, weil die auch so viele IPs gemacht haben. Und sie haben ja, was ich auch immer sage, sie haben sich ja nie ausgeruht. Ja, sie haben gut Souls gemacht, dann haben sie mit Bloodborne wieder die Formel ein bisschen geändert, ein neues Kampfsystem gemacht, dann haben sie mit Sekiro wieder ein neues Kampfsystem gemacht, und alles ist gut. Jedes war in sich schlüssig und gut und hat Bock gemacht und war immer top of its class. Und deshalb ist eigentlich, kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass sie einen so lang ersehnten, heiß erwarteten Titel in den Sand setzen. Aber wir haben in der Videospielbranche schon alles erlebt, ja. Also insofern, wir Zeugen von Duke Nukem Forever, ne? Also wir kennen es in alle Richtungen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass sie es verraffen. Ich glaube, meine Vermutung ist, dass es so eine Art düsteres Breath of the Wild wird. Was das letztendlich dann bedeutet, muss man sehen, weil auch bei Breath of the Wild gab es natürlich auch so ein paar Sachen, die ich nicht so geil fand, aber unterm Strich war das schon ein überragendes Spiel und eine überragende, ja, Neuinterpretation von Open World. Und ja, ich bin eigentlich sehr positiv, was das angeht.
Ja, wenn wir noch mal kurz, also Breath of the Wild hast du vorhin ja schon mal noch erwähnt, und auch wenn es ein älteres Spiel ist, bei mir war es so, ich hatte es durchgespielt in Anführungsstrichen, also die Story beendet und dann irgendwie ein paar Monate mal liegen lassen und dann öfters mal die Switch mitgenommen, wenn ich dann auf Reisen oder Bahnfahrten oder so gewesen bin, und dann tatsächlich mindestens noch mal so viel Stunden gespielt, einfach, oh, ich gehe mal jetzt einen Schrein machen, ich mache da ein bisschen was, in der Ecke bin ich noch gar nicht gewesen. Ist irgendwas, was mich dann im Nachhinein noch mal extra gepackt hat? War das auch vielleicht ein bisschen ähnlich bei dir oder war das so in einem Rutsch, wo du mal so im Breath of the Wild Fieber warst, mal wieder regelmäßig gespielt und das war's dann?
Also es gab immer so Phasen. Es gab wirklich mal so Fieberphasen, wo ich dann mehrere Tage oder Wochen am Stück gespielt habe und dann irgendwann vielleicht so ein kleineres Motivationsloch, weil ich es auch nicht direkt beenden wollte, als ich diese vier Giants da hatte. Und dann gab's ja dieses Feature, dass du dir angucken kannst, wo du überall lang gelaufen bist. Und das war für mich so ein Game Changer. Das finde ich auch bis heute ein sensationelles Feature, sich diesen Path, Hero Path oder wie das heißt, anzugucken, wo du lang gelaufen bist. Und dann habe ich das so gesehen, habe gesehen, alter Schwede, wo ich überall noch nicht war. Also ich meine, es ist ja eh riesig alles, aber dann habe ich so angefangen, ja, jetzt gehe ich einfach mal da in dieses Gebirge und guck, was da noch so ist und was da noch ist und da noch ist. Und dann kamen noch die DLCs mit diesen sehr, sehr harten, teilweise Ex-Quests. Und Ja, obwohl ich diese Giants da alle schon hatte, ich habe jetzt noch, ich glaube ich letzte Woche habe ich noch so ein Ex-Quest gemacht und meine Sachen noch verbessert und habe immer noch Bock, durch die Welt zu streifen und zu gucken, was ist da unter der Brücke oder ist da noch irgendwas. Was halt so ein bisschen das Problem von Breath of the Wild ist, ist halt, dass es fehlen ihm so ein bisschen die RPG-Elemente, die, also entweder Waffen, seltene Waffen oder also die du wirklich auch dann behältst oder irgendwelche anderen Sachen, die dich motivieren, sozusagen die Welt zu erkunden. Ein Koko, wie heißen die? Kroko?
Die Korok Seeds.
Ja, die Korok Seeds, die reißen es halt nicht raus und wenn du dann deinen Stamina-Balken voll hast, ob du jetzt, du kriegst so viel Heilzeug, dass auch über die Herzen, die du eh gesammelt hast, dich hinaus heilst. Also so, diese Tempel waren ganz nett. Ich hätte mir gewünscht, lieber 8 richtig geile Dungeons. Die Tempel kannst du ja trotzdem irgendwie machen. Ich hätte mir gewünscht, wünsche ich mir jetzt alles für den Nachfolger, Waffen, die bleiben. Das ist für mich eigentlich mit der größte Kritikpunkt. Es funktioniert, sie haben es gut eingebaut, das System, aber es zerstört für mich komplett die Identifikation mit dem eigenen Equipment, wenn du die geilste Waffe hast und nach 20 Schlägen ist die einfach kaputt. Was auch übrigens dafür sorgt, dass ich teilweise Waffen, seit ich sie gefunden habe, einfach im Equipment, im Gepäck mit mir rumtrage und mich weigere, sie zu benutzen für den einen großen Moment, der aber natürlich nie kommt. Ja, also das waren so ein paar Punkte, die mir nicht gefallen haben. Aber insgesamt ist es ein Spiel, wo du immer wieder eintauchen kannst und einfach mal ein bisschen was entdecken kannst. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, für mich wird es fast schon reichen, wenn sie richtige Dungeons noch dazu packen, weil die Giganten waren zwar nett, aber leider nicht das, was ich, also was für mich eigentlich den Hauptaspekt von Zelda dann ausmacht, mehr das Rätseln in den Dungeons, wobei der Rest es schon ganz gut aufgefangen hat und ich muss mich auch noch arrangieren mit den Waffen. Mal sehen, was sie machen. Ich glaube, die werden sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, was funktioniert, was nicht funktioniert und die haben ja zumindest sich so viel Kredit aufgebaut, dass wir es alle sowieso dann spielen werden und ausprobieren. Ich würde ein paar Sachen reinschmeißen nochmal, da kannst du mir nur eine Handvoll Worte dazu sagen. Ich habe noch mal geguckt, was du auf dem Sender explizit letztes Jahr gespielt hast. Und du wirst natürlich immer wieder mal in solche Multiplayer-Sessions reingeworfen, was jetzt Beanstalk und andere Sachen angeht. Das ist natürlich nichts, wo man mit eigenem Interesse immer da reingeht, aber eventuell ein paar Sachen entdeckt. Ich habe hier dich noch mal bei ein paar Among Us-Runden gesehen. Ich sag von mir aus, ich bin überhaupt nicht gemacht für Among Us. Ich krieg da sofort Panik. Ich weiß nicht, was ich anstellen soll. Ich habe überhaupt keinen Spaß drin. Aber es ist natürlich der große Hit. Es ist quasi Werwolf zum Videospielen oder so. Von den Handvoll Runden, die du auf dem Sender gemacht hast, vielleicht auch privat gespielt, hast du davon was mitgenommen?
Ach ja, ich habe das halt gemacht, weil es halt auch jetzt so sehr angesagt ist und ein ganz lustiges Multiplayer-Spiel ist. Aber ist jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt schon für mich komplett out. So, ich habe da schon gar kein Interesse mehr dran, ehrlich gesagt. Es ist so, ich glaube, das macht den Leuten auch Spaß, weil da viel Interaktion ist und man das gerade mit viele Streamer so zusammenspielen können, die so normalerweise dann nicht zusammenkommen, ja, beim Multiplayer. Das ist halt wie so ein bisschen Partyspiel, wo alle zusammenspielen. Aber da fehlt mir dann irgendwie doch ein bisschen der spielerische Tiefgang. Wenn du nur Crewmitglied bist, läufst du da rum, daddelst da irgendwie deine Sachen ab und wartest drauf, bis du gekillt wirst. Und ansonsten, ja, ich find's ganz nett. Ich glaube, es ist ganz auch ein gutes Spiel zum Zugucken. Aber ja, für mich jetzt nichts, was ich gerade groß vermisse, wenn ich's nicht zocke.
Verstehe ich. Ja. Verstehe ich absolut. Und ist zwar ein älteres Spiel, aber das haben du und Colin tatsächlich dieses Jahr am Anfang zumindest nochmal fertig gespielt, als ihr noch die Zeit hattet, da groß dann eure Let's Plays zu machen. The Messenger habe ich hier noch draufstehen. Wie hat dir das im Nachhinein gefallen?
Ach, das war gut. Das hat mir Spaß gemacht. Das war so ein bisschen Shovel Knight-mäßig und so halt wirklich 8-Bit, 16-Bit Zeit. Ich bin eigentlich ja nicht so der Fan von so Geschicklichkeitsspielen, so Jump'n'Run, aber das hatte auch irgendwie so ein, also das hatte einen guten Flow einfach. Da, das war auch vom Level-Design immer gut. Also es war teilweise knackig, aber immer so, dass du das Gefühl hast, das ist irgendwie machbar. Und ich hätte es jetzt wahrscheinlich alleine, muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte ich es jetzt nicht durchgezockt. Hätte ich mal so reingezockt, gesagt, ja, ist nett, ist ganz cool, aber das hätte mich jetzt vielleicht auf der Switch so bei einer Zugfahrt oder so ein bisschen, aber wäre jetzt nichts, wo ich mich vor den Fernseher setze, auf Sofa und die Hände reibe. Aber das hat mir schon Spaß gemacht mit dem Colin. War ich irgendwie für das, was wir da immer machen, war es genau richtig. Hat sich nach hinten hin, finde ich, ein bisschen gezogen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie haben so den optimalen Zeitpunkt verpasst, um das Spiel zu beenden. Es ging gerade immer noch was und dann noch mal eine Stage und so. War mir dann fast schon zu lang, aber unterm Strich war das schon ein sehr sweetes Spiel und eine gute, so wie sagt man, so eine Reminiszenz an an die Spiele von früher.
Ja, wenn selbst der Speedrun 2 bis 3 Stunden dauert und sehr gnadenlos schnell ist, dann weißt du schon, okay, da musst du eigentlich Sitzfleisch dafür haben. Ich habe das auch nochmal speziell im Kopf gehabt, weil jetzt kommt tatsächlich, also wenn sich das nicht nochmal verschiebt, irgendwie in den nächsten paar Wochen ein Spiel namens Cyber Shadow raus, was quasi The Messenger-Ninja Gaiden von den Shovel Knight-Leuten ist, die sich daran nochmal versucht haben. Also eventuell ist das eine Mischung, die dann nochmal sinniger ist oder vielleicht auch mal Leute ein bisschen anders abholt. Muss ich jetzt nochmal im Speziellen dran denken. Lass mal gucken, abschließend würde ich sagen, du hast es einmal kurz reingeworfen, keine Ahnung, ob du es gespielt hast oder nicht gespielt hast, aber zumindest hast du irgendwas von Cyberpunk sehen können, hast dich das irgendwie nochmal mitreißen können, weil wir hatten so viele Leute, die dann, ach, das ist das Spiel, worauf ich warte, dann hatten wir Leute, denen Spaß gemacht hat, die enttäuscht wurden. Hast du irgendwie eine Meinung dazu machen können?
Also ich habe es jetzt noch nicht so viel gespielt, ich würde sagen vielleicht so 6 bis 8 Stunden. Ich bin einfach noch nicht so richtig dazu gekommen und durch die vielen Bugs und Abstürze, die ich auch schon hatte, habe ich jetzt gedacht so, ja, also ich habe auch noch andere Sachen zum Zocken, zum Glotzen. Ich kann auch noch warten, bis 1, 2 Patches mehr raus sind. Ich nehme an, dass die ja unter Hochdruck ständig daran arbeiten, da weitere Verbesserungen rauszubringen. Aber das, was ich bislang gespielt und gesehen habe, hat mir schon ziemlich Bock gemacht. Also ich hatte so ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Es hat mich genervt, dass man nicht die Sticks in den Settings tauschen kann. Ich werde sie nicht wieder rumheulen, aber für mich als Linkshänder ist es halt bei Ego-Shootern, ich kann halt mit dem rechten Stick, ich kann das immer nur sagen, man kann drüber lachen, aber es ist einfach Realität, ich kann mit dem rechten Stick einfach nicht zielen. Ich kann schon mit dem linken Stick nicht gut zielen, aber mit dem rechten Stick ist es halt wirklich, als ob ich eine Behinderung hätte. Also du glaubst es nicht, aber es geht einfach nicht. Ich komme da nicht an 3 Gegnern vorbei und es macht mir auch keinen Spaß. Und dann muss ich das immer, man kann es zum Glück im PlayStation-Menü dann switchen. Aber das ist alles nicht so optimal. Also zum Beispiel bei Bungie, hier Destiny und so, da gibt's diese Bumper-Jumper-Settings, die es auch schon bei Halo gab. Und die haben komplett verstanden, wie Linkshänder spielen. Und das fehlt mir. Das erwarte ich eigentlich so bei einem Ego-Shooter oder bei einem Rollenspiel, das auch ja auf dem PC vermutlich customizable Buttons hat. Das hat mich ein bisschen genervt und so ein bisschen am Anfang Motivation gekostet, aber ansonsten vom Spielerischen her beziehungsweise von der Welt ist es schon das, was ich mir erhofft habe. Ich finde, es ist enorm geil inszeniert. Es macht mir Bock, da die Story zu verfolgen, was ich schon nicht so oft habe in Spielen, habe ich ja vorhin gesagt. Aber da bin ich irgendwie, da finde ich, dass die Charaktere und die Welt den Spieler irgendwie ernst nimmt und nicht so pipi, kaka, pupsi, wir sind Videospiele, wir können auch ein bisschen dümmer sein als alles andere, sondern so schon auf ordentlichem Filmniveau eigentlich ist. Macht Bock. Und ich freue mich, was da noch kommt. Ich bin gespannt, was ich noch erleben will, werde, ob es vielleicht das erste Open-World-Spiel ist, das ich dann tatsächlich auch mal durchzocke.
Lief's denn auf deiner PS5 halbwegs vernünftig? Weil das ist ja die PS4-Version, die auf der PS5 läuft. Und da habe ich gehört, PS5 ist auf jeden Fall zu bevorzugen, als wenn man es auf einer alten PS4 laufen lässt.
Ja, das habe ich auch nur, die Schreckensmeldung über PS4 und Xbox One X habe ich natürlich gehört. Auf der PlayStation 5 sieht super aus, läuft flüssig, aber es gibt natürlich Bugs, ja. Also manchmal schwebt irgendein NPC durch den Raum oder du kannst irgendwelche Sachen nicht aufheben. Finde ich alles jetzt nicht so mega schlimm. Ich meine, wir haben alle in den 90er Jahren PC-Spiele gespielt. Da kam regelmäßig in der PC Games kamen die Patches-CD oder die Bugfix-CD. Also man kennt es halt, klar, es sollte nicht so sein, es muss nicht so sein, es ist ein teures Spiel, da erwartet man ein perfektes Produkt, kann ich auch alles verstehen. Aber so ein Bug, dass mal irgendwo was ist oder was hässlich aussieht oder irgendwo was durchklippt, stört mich in der Regel nicht so. Ärgerlich wird's halt, wenn es dann wirklich mal ein Absturz ist. Hatte ich auch. Gott sei Dank nicht zu irgendwelchen schlimmen Phasen, aber wenn du wirklich eine Mission machst und bist da mittendrin im Bossfight oder was weiß ich, das Spiel schmiert dir ab oder du bleibst irgendwo hängen und kannst nicht mehr weiterspielen oder solche Geschichten. Also wenn es wirklich dann auch ärgerlich ist und dann verstehe ich den Unmut. Hatte ich aber in der Form nicht. Ich hatte ein paar Abstürze, aber das war dann, ja, startest du neu, lädst den Spielstand, weiter geht's.
Ja, ich werde wahrscheinlich auch noch mal warten, bis die Konsolenversion zumindest ein bisschen verbessert wurde. Ich habe sie auf dem PC ein paar Stunden gespielt, aber auf dem PC sieht's vernünftig aus. Mein PC hier ist so laut, dass ich das nicht vernünftig spielen kann,
wenn die Grafikkarte so aufsteht. Hör auf, Cyberpunk zu spielen.
Jetzt hör auf damit. Ist das Keanu Reeves schon wieder? Was sagt er da schon wieder? Währenddessen die PS5 aber dann immer leise bleibt. Das ist der Vorteil. Na, also deshalb spiele ich da momentan auch eher drauf. Kannst du gerne noch mal ganz abschließend dann was sagen? Wie gefällt dir die PS5? Kommst du damit gut zurecht bisher?
Ich finde sie super. Ich finde sie halt sau hässlich, aber das ist mir eigentlich egal, weil die steht irgendwo in so einem Racket, wo man sie eh nicht wahrnimmt. Ja. Aber ich finde sie super. Ich mag die Menüs, ich finde auch bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Speicherplatz. Da habe ich richtige Probleme jetzt schon, obwohl kaum Spiele raus sind, aber ich muss jetzt schon dauernd überlegen, was ich lösche. Neulich musste ich Call of Duty löschen, weil einfach zu viel Platz gefehlt hat, weil ich wollte Valhalla Assassin's Creed installieren. Und das nervt mich. Ich wäre auch bereit, natürlich sofort mir eine externe Festplatte zu holen oder was, aber das geht ja nicht. Und da finde ich, das ist ein Versäumnis. Ich hoffe, dass das so wie angekündigt noch irgendwann gehen wird, weil, also ich komme mit dem Speicherplatz nicht aus. Und das finde ich das Einzige, was mich wirklich richtig nervt. Was ich geil finde, ist, dass ich alle meine PlayStation 4 Spiele jetzt dank dir übrigens auf einer guten Festplatte hab und auf die alle zugreifen kann, weil ich hatte ja auf der PlayStation 4 das gleiche Problem. Da hatte ich zwar am Ende dann 2 Terabyte, aber auch eine Menge Spiele. Und da wir ja auch als Gaming-Journalisten in Anführungsstrichen auch die meiste Zeit Keys kriegen und nicht, Discs mehr, sammelt sich da halt schon einiges dann auf der Festplatte. Und ich finde es irgendwie so ganz geil, dass ich jetzt aus einem Menü alle meine PlayStation 4 Spiele und PlayStation 5 Spiele hab. Und das finde ich halt irgendwie mega. Schade, dass die nicht so schnell laden wie die PlayStation 5 Spiele, aber ansonsten, zum Beispiel hat mir das bei Fallout geholfen, weil meine Disc war zerkratzt und ich konnte auf der PlayStation 4 nicht mehr Fallout spielen und ich kann es jetzt aber, weil das bei diesen Classic Spielen irgendwie, glaube ich, nochmal runterladen, meinen Spielstand übertragen und kann jetzt Fallout 4 endlich weiterspielen.
Ja, das finde ich super praktisch. Ich habe meine PS4 auch mittlerweile verkauft und extra eine 5 Terabyte USB-Platte geholt, einfach damit ich genau dieses Problem nicht habe. Selbst mit 2 Terabyte war es immer rappelvoll bei mir und irgendwie so, eventuell habe ich Bock drauf, aber was ist, wenn ich was anderes spielen möchte? Ich möchte nicht Gedanken und Zeit darauf aufwenden für so einen Quatsch, anstatt das für Wichtigeres zu benutzen. Und jetzt habe ich die einfach angeschlossen, habe kopiert, habe downloaden lassen. Ich glaube, irgendwas mit 200 Spielen installiert drauf. Ob ich sie spiele oder nicht, mal gucken, aber ich gucke tatsächlich ab und zu mal rein und starte mal was, um zu sehen, und spiele da auch ein bisschen, also mehr, als ich es noch bei der PS4 gemacht habe.
Jetzt noch ein Emulator drauf, ne? Das wäre der Knaller.
Das ist ja für die Xbox, ne? Das ist ja das Interessante. Da kannst du ja diesen Dev Mode einschalten, also wo du quasi da für die Leute, die eigentlich dann Entwicklerumgebung damit haben wollen, das kannst du wohl gegen eine Gebühr mit jeder Retail Xbox machen, und da läuft dann sowas wie RetroArch drauf, was eine Software ist, die zum Beispiel ja wie so eine Art Regenschirm für Emulatoren ist. Mhm. Ne? Das ist das Gute daran. Du musst ja mittlerweile nicht mehr bei Emulation, ich brauche das eine Programm für Super Nintendo, das eine fürs Mega Drive oder so, sondern so ein Programm wie RetroArch, dann tauschst du einfach sozusagen immer nur den Kern aus, also das Programm, und alle deine Grafikeinstellungen, all deine Controller-Settings bleiben dann gleich. Ne? Und das kannst du wohl auch auf der Xbox Series S und der X laufen lassen. Und schon hast du in der Theorie, wenn du dich nicht mit PC-Krams oder Raspberry Pis oder anderen Sachen dann rumärgern willst, könntest du es theoretisch darauf einmal einrichten. Und da überlege ich fast auch schon ein bisschen, obwohl ich so viel hier schon eingerichtet habe mit Handhelds und Clientsgeräten und verschiedene Emulationslösungen. Hört sich irgendwie attraktiv an.
Ja, ist auf jeden Fall cool. Redest du von der One X oder der Series X?
Von der Series, Entschuldigung, wenn ich One gesagt habe. Also es kann sein, dass es auf der One auch geht, weil ich habe mich nicht so groß damit beschäftigt, aber es war jetzt das Thema mit den Series-Geräten nochmal, weil die auch so viel Rechenpower haben, dass sie wohl auch modernere Konsolen, also alles über PlayStation 1 in der Theorie abspielen können. Und das ist ja auch mal was.
Okay, ja, ich habe keine Series X, deshalb kann ich das gar nicht machen, aber ja. Ich habe einen Raspberry Pi.
Das reicht ja fürs Erste.
Genau.
Edel, ich danke dir, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast. Und wie schon gesagt, ich werde dieses Jahr mal ein bisschen versuchen, proaktiver bei sowas zu sein, dass wir uns in nicht allzu weiter Zeit zusammensetzen. Ich will ich habe eine Liste an Casts, die ich gern mal aufholen würde. Und ich glaube, da wird der Spaß auch dann automatisch da sein, wenn sich die richtige Runde zusammensetzt. Wir müssen endlich mal sowas wie die B-Action-Helden aus der zweiten Reihe machen. Es müssen die Van Dams, die Dudikoffs.
Dem folge ich auf Instagram, dem Michael Dudikoff.
Michael Dudikoff, was macht er gerade? Verkauft er Autos?
Nee, das nicht, aber der ist so ein ganz gechillter, irgendwie, weiß ich nicht, mit, wie alt ist denn der? 50, 60?
Und bestimmt,
so, ja. Ist halt so echt so Familienmensch, hat ganz wenig Follower, hat, glaube ich, so gar keinen Hollywood-Lifestyle oder so, sondern so ein ganz normaler Dad irgendwie, aber ich finde den so. Ich mag den, ich mag sein Instagram, weil er so sympathisch ist irgendwie und so gar nicht das ist, was du halt denkst. Er ist halt kein Ninja.
Nicht jeder kann Steven Seagal geworden sein.
Ja, exakt.
Also gut, dann hoffe ich, dass wir das bald machen können und ansonsten sage ich dir nochmal danke und ja, dann sprechen wir uns alles spätestens podcasttechnisch beim nächsten Mal hier.
Alles klar, hau rein. Ciao, Gregor.
Tschüss.